Ich möchte gerne heute unsere Fundamente pflegen. Ich glaube, letzten Montag war es. Da wusste ich irgendwie, dass ich das heute tun soll, lehren soll. Es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die unser Gott hat oder unsere Gottheit. Wir haben ja dieses Geheimnis der drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die drei sind eins. Und ich denke, dass es korrekt ausgedrückt ist, dass wir von unserer Gottheit sprechen. Der dreieinige Gott, das ist irgendwie eine Erfindung, die sprachlich nicht so korrekt ist, glaube ich. Aber ich denke, unsere Gottheit ist es richtig ausgedrückt. Und wir finden im Wort Gottes Eigenschaften, die unser Gott hat, die ewig sind. Zum Beispiel ist er der ewige Vater. Ich hatte gesagt, dass unser Gott der ewige Vater ist. Vaterschaft ist eine ewige Eigenschaft von Gott. Das sagt das Wort. Und es gibt eine weitere ewige Eigenschaft, dass unser Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Und aus diesem Grunde muss letzten Endes jede Aktivität im Reich Gottes, jede Aktivität, die wir tun, am Ende das Ziel haben von Gemeinschaft. Und über die Art und Qualität von Gemeinschaft möchte ich heute kurz sprechen. Das Ziel ist Gemeinschaft, so lautet der Titel von dem, was ich heute sagen möchte. Das Ziel ist Gemeinschaft. Und alles, was wir auch hier als Gemeinde tun und alles, was überhaupt jede Gemeinde tut, sollte dieses Ziel haben. Weil wir im Wort Gottes erkennen können, dass Gott selbst ein Gott der Gemeinschaft ist. Das ist eine Eigenschaft, die von Ewigkeit her bei ihm ist, in ihm ist. Und das finden wir im Wort an verschiedenen Stellen. Das zieht sich durch die gesamte Bibel. Ganz vorne haben wir das. Das steht im Bericht über die Schöpfung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Da finden wir bereits, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Uns, da meint er sich, den Sohn und den Heiligen Geist. Unserem Bild ähnlich. Dann sehen wir das in der Schöpfung, der Gedanke, dass die Tierwelt paarweise ist und dass auch der Mensch nicht alleine sein soll und dass Gott dem Adam noch die Eva gegeben hat. Das zutiefst kommt da sein Wesen zum Ausdruck, Gemeinschaft. Also ich glaube, dass das allgemein gesprochen in der Christenheit oder im Reich Gottes revolutionäre Umbrüche hervorbringen würde, wenn man in jede Aktivität als Gemeinde hineingehen würde und klar vor Augen hätte, das Ziel ist Gemeinschaft. Und die Aktivitäten ist faktisch der Zweck, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Aktivitäten, wo man vielleicht nicht mehr weiß, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und letzten Endes auch jetzt in dem Moment, wo wir hier sind, haben wir nicht wirklich Gemeinschaft miteinander. Also du siehst den Rücken deines Vordermanns, außer die erste Reihe. Und du kannst dann nicht mit dem Rücken deines Vordermanns Gemeinschaft haben. Insofern glaube ich, und deshalb leben wir auch miteinander als Gemeinde in den Häusern, weil das der Auftrag und das Ziel ist vom Herrn, in Gemeinschaft zu sein. Also wir haben gesehen, ganz am Anfang, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist kein Übersetzungsfehler, sondern Gott spricht ja von sich in der Mehrzahl. Und das soll nur ganz kurz sein, weil das habe ich schon mal gelehrt und die aufmerksam zuhören müssten das eigentlich, müsste es bekannt vorkommen. 1. Mose 11, da finden wir dann diese Stelle, als die Menschheit den Drang hatte, diesen Turm zu bauen, um sich darum zu versammeln, um zu vermeiden, dass sie zerstreut werden. Das Verwerfliche daran war, dass sie unabhängig von Gott ihre Einheit sichern oder kreieren wollten. Die Motivation, den Turm zu bauen, war, damit wir uns nicht verstreuen über die Erde, damit wir in Einheit bleiben, damit wir zusammenbleiben. Ich glaube, dass in jedem Mensch das Bedürfnis angelegt ist nach Gemeinschaft. Und sie haben damals gesagt, damit wir uns nicht zerstreuen, lass uns diesen Turm machen und dann bleiben wir zusammen. Und dabei wollte doch Gott so gerne ihr Gott sein und der Anlass, warum alles zusammen bleibt. Und dann steht das Vers 7, dass Gott sagt, wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Oder Vers 6 nochmal angefangen, der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen und dann lasst uns herabfahren. Hier spricht Gott wieder von sich in der Mehrzahl. Durch das Verwirren der Sprache konnten sie ihr Vorhaben nicht ausführen. Und ich glaube, in einer gewissen Weise ist die Geistesgabe des in Sprachenbetens die Aufhebung dieser Sprachverwirrung. Aber das soll halt nicht das zentrale Thema sein, aber ich glaube, dass da irgendein Zusammenhang da ist. Also hier sagt Gott, lasst uns herabfahren und schauen, was da los ist. Lasst uns. Dann diese Stelle in Jesaja 6, Vers 8. Seine Vision, die Jesaja hat, wo er gerufen wird von Gott. Dann steht Vers 7, er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen, deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier haben wir wieder diese interessante Formulierung, dass es sei ja Gott reden hört, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Für uns. Ein Gott der Gemeinschaft. Er redet hier wieder von sich in der Mehrzahl. Dann haben wir schon im 2. Mose 25, lese ich auch nur den einen Vers, dass wir die Ausgangsposition haben. Gott hat das Volk befreit aus Ägypten und dann steht 2. Mose 25, 8 und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich nach dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte danach, sollt ihr es machen. Also das ist die Anweisung an Mose, das Heiligtum oder das Zelt der Begegnung herzustellen. Und Gott sagt hier, ich möchte dieses Heiligtum haben, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Weil wir einen Gott haben, der Gemeinschaft liebt und es zu seinen ewigen Eigenschaften gehört. Das ist auch ein starker alttestamentlicher Hinweis, dass Gemeindebau nicht beliebig ist heutzutage, weil auch hier steht, nach allem, was ich dir zeige, nämlich nach dem Urbild der Wohnung und der Geräte, danach sollt ihr es machen. Und dann kommen mehrere Formulierungen. Die folgenden Kapitel liest, kommen mehrere Male die Formulierung, macht es genau so. Genau so. Also wir haben nicht die Freiheit, auch Gemeinde zu bauen, wie wir lustig sind oder wie es gerade der Trend ist oder wie gerade eine Strömung Mode ist, sondern wir müssen genau nach dem Urbild Gemeinde bauen, genau nach dem Wort, ganz genau. Diese Formulierung kommt öfters vor. Also Gott will gerne dieses Heiligtum haben, damit er unter ihnen wohnen kann, damit er bei seinen Kindern wohnen kann. Ich wüsste nicht von irgendeinem Götze, dass er das jemals wollte. Von irgendeinem Gott, irgendeiner anderen Religion. Aber der Gott der Bibel möchte bei seinen Kindern wohnen. Schon ganz, ganz am Anfang hier der Auftrag an Mose. Und dann geht es weiter im 1. Könige. König David hatte ja dann den Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Und der Herr sagt ihm, es ist absolut unmöglich, mir ein Haus zu bauen, ich kann nicht in einem Haus wohnen. Und David korrigiert das und sagt, ich will für den Namen des Herrn ein Haus bauen. Und Salomo tut das dann auch. Gott will, dass das Salomo macht. Dann lese ich auch noch diesen einen Vers, 1. Könige 8, 11. Die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also der Tempel ist gebaut und hier ist die feierliche Einweihung des Tempels. Da kommen dann noch mehrere Stellen, wo die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllt. Auch hier wieder der Wunsch von Gott zu wohnen bei seinen Kindern. Wir haben einen Gott von Gemeinschaft. Das ist eines seiner ewigen Eigenschaften. Jetzt schauen wir uns Neue Testament. Was geht es uns an heute, jetzt und hier? Da gibt es einen starken Vers im 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist also absolut stimmig mit all dem, was uns die Schrift vorher zeigt, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Und hier sagt das Wort, wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus, seines Sohnes. Er hat uns dazu berufen. Und dann haben wir im nächsten Vers: Ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Wenn man das wirklich ernst nimmt, was hier steht, dann denke ich, muss es uns irgendwie bewegen, beunruhigen, wachrütteln. Paulus sagt, es sollen alle einmütig reden und alle denselben Sinn und dieselbe Meinung haben und dadurch völlig zusammengefügt sein. Hier blitzt etwas auf über die Qualität oder die Art der Gemeinschaft, die vom Herrn kommt und die er haben möchte mit uns und wo er möchte, dass wir die untereinander haben. Und nun ist es so, das haben wir schon oft besprochen, wenn das Wort solche Dinge sagt, dann ist es auch möglich. Es gibt keine Aufforderung im Wort, wo von vornherein feststünde, die sind sowieso nie erreichbar. Also, es ist möglich, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes so in Einheit sein können, dass wir denselben Sinn haben und dieselbe Meinung und einmütig reden und sein können, völlig zusammengefügt. Und die Voraussetzung, dass das möglich ist, glaube ich, sind hingegebene und demütige Herzen. Dass so eine Art von Gemeinschaft möglich ist. Und ich glaube, dass wir schon oft so eine Art von Gemeinschaft auch geschmeckt haben und erlebt haben. Das hat etwas mit den Herzen zu tun oder mit dem Zustand der einzelnen Herzen. Also Gott ist ein Gott von Gemeinschaft und er möchte, dass wir in Gemeinschaft sind. Und klar, das ist eine Tatsache, dass verschiedene Aktivitäten im christlichen Bereich so stark geworden sind, dass Aktivität oder das Mittel, um ein Ziel zu erreichen, im Vordergrund sind und der Zweck sehr in den Hintergrund gerückt ist. Ich denke, dass in vielen Gemeinden die Gottesdienste so sind, dass man hinkommt und wieder nach Hause geht. Und dann gibt es vielleicht noch den Wunsch, dass danach der Leiter sagt, lasst uns doch noch 5 Minuten miteinander reden bei einem Kirchenkaffee und dann erst nach Hause gehen. Aber das ist viel, viel mehr. Gemeinschaft ist viel mehr. Und ich freue mich, dass der Herr unter uns Dinge gebaut hat und dass wir schon einen Geschmack haben von echter Gemeinschaft. Und mir ist es wichtig, dass wir neu biblisch das untermauert haben, welche Bedeutung Gemeinschaft hat. Das zeige ich uns auch noch an anderen Stellen, dass für bestimmte Dinge, die uns verheißen sind, ist die Gemeinschaft die Voraussetzung und die Bedingung. Also es ist möglich, einmütig zu reden und denselben Sinn zu haben und dieselbe Meinung. Und das ist möglich mit Herzen, die nicht mehr auf ihre Sichtweise beharren. Herzen, die bereit sind, Dinge anzunehmen, Herzen, die bereit sind zu sagen, es könnte sein, dass ich da im Irrtum bin und dass da die Meinung von jemand anders doch die richtigere ist. Das ist die Voraussetzung, dass so etwas kommt und wachsen kann. Lass uns mal in den ersten Johannesbrief schauen. Da finden wir eine ganz großartige Verheißung, ein Versprechen. 1. Johannes 1. Ich lese mal Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Also der Johannes spricht hier von sich als einer der Apostel, der Jesus gesehen und gehört hat. Verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also Gemeinschaft auch im Sinne von, wir stimmen absolut überein. Wir sind von Neuem geboren und errettet durch das Blut von Jesus. Wir sind getauft und untergetaucht im Wasser und wir sind getauft im Heiligen Geist. Das alles steckt in dem, wir haben das alles euch verkündigt, was wir gesehen und gehört haben. Paulus sagt von sich, ich bin niemand mehr irgendetwas schuldig. Ich habe kein Blut an den Händen. Ich habe alles, alles gelehrt, alles gegeben, was mir der Herr aufgetragen hat. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von euch gehört haben und euch verkündigen, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Da drin ist sehr starker Trost. Wir haben einen Gott, in dem keine Finsternis ist. Wir haben einen Gott, in dessen Charakter es keine Falschheit gibt, keine Verschlagenheit. Es gibt in ihm nichts, was uns belügen würde. Wir haben einen Gott, in dem ist keine Finsternis. Er wird uns niemals belügen, niemals hinters Licht führen, niemals, bist du reingefallen, niemals. Wir haben einen Gott, in dem keine Finsternis ist. Nichts, was Rache nehmen will, nichts, was uns etwas verspricht und nicht hält. Das ist großartig. Dann geht es weiter. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Ich möchte mit dem letzten Vers beginnen, das aufzubauen, worauf es mir ankommt heute. Hier steht, dass das Blut von Jesus uns reinigt. Und ich habe genau nachgeschaut, es ist in der Verlaufsform geschrieben, so wie es hier auch richtig übersetzt ist. Es ist auch im Urtext nicht geschrieben, das war damals und das war's dann oder das ist irgendwann zukünftig, sondern es ist geschrieben, dass es permanent geschieht. Das heißt, das Blut von Jesus reinigt uns andauernd. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Der Prozess der Reinigung des Blutes. Das ist uns erworben worden durch Jesus. Jesus hat sich gegeben, damit das geschehen kann. Also das Blut Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Aber wie viele Verheißungen gibt es immer dieses Wenn-Dann. Und diese Voraussetzung dafür finden wir in dem Vers vorher oder in diesem selben Vers am Anfang, dass wir nämlich Gemeinschaft miteinander haben. Und in Gemeinschaft sein ist der Ort des Lichts nach dieser Schriftstelle. In Gemeinschaft sein mit Glaubensgeschwistern, die das glauben, was wir glauben. Ich betone das ausdrücklich. Wir hatten uns ja zuletzt viel mit Einheit beschäftigt und Aktionen vom Papst, da die charismatischen und pfingstlichen Christen grüßen in den USA, die hier waren, wissen, was ich meine. Also ich rede jetzt ausdrücklich von Gemeinschaft, von den Leuten, die wissen, man muss von neuem geboren sein, getauft im Wasser, getauft im Heiligen Geist und das Wort ist das Wort. Also im Licht leben heißt praktisch, wir leben in Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir das alle irgendwie von uns selber ein Stück kennen. Das erste Anzeichen dafür, dass wir nicht mehr im Licht leben, ist, dass in uns so eine leichte Aversion gegen Gemeinschaft aufsteht. In deinem Leben Dinge stattfinden, die nicht richtig sind oder die Gott nicht gefallen, dann ist es oft so, dass es damit zusammengeht, dass du die Gemeinschaft nicht mehr so magst. Kommt plötzlich eine große Unlust, zur Hausgruppe zu gehen oder in die Versammlung. Und das ist ein ganz, ganz großes Warnsignal. Dafür möchte ich uns einfach sensibel machen. Und es ist auch eine Strategie des Feindes, uns glauben machen zu wollen. Du hast jetzt schon eine Menge Probleme und psychisch bist du ja schon ziemlich schwach und da ist eine Menge Belastung auf Arbeit und dein ganzer Zustand insgesamt. Also jetzt noch die Geschwister und noch in die Gemeinschaft gehen, das wird jetzt echt zu viel. Davon musst du mal eine Pause machen. Das ist eine Strategie vom Feind. Das hat für uns verheerende Auswirkungen. Und jetzt über die Jahre, wo wir Gemeinde bauen und sind, kann ich das sagen, auch aus Erfahrung, wenn es der Feind einmal schafft, diese Lüge richtig zu platzieren in einem Herzen, das gemeinschaftlich nur noch zusätzlich belastet, weil die ja zum Teil auch nerven, die Geschwister. Die Bibel verspricht uns auch nicht, dass in Gemeinschaftssein nur herrliche Zeiten sind. Ich zeige uns da noch eine interessante Schriftstelle. Aber wenn es der Feind einmal schafft, diese Lüge in einem Herzen so zu platzieren, dass die groß werden kann und dass Leute Gemeinschaft meiden, dann ist die Abwärtsentwicklung in der Regel sehr, sehr schnell. Und zum Teil sind dann Leute in richtig böse Probleme gekommen. Also das Blut Jesu reinigt uns permanent, aber die Bedingung ist, wir leben im Licht. Und im Licht leben praktisch bedeutet, wir leben in Gemeinschaft. Und zwar in einer Gemeinschaft unter Geschwistern, wo wir in offenen, aufrichtigen Beziehungen sind und wir voneinander wissen und wissen dürfen, wie es uns geht und wie es um uns bestellt ist. Ich finde es erstaunlich, wenn man über dieses Thema sich Gedanken macht und schaut, was im Wort dazu alles steht, welch großen Wert Jesus darauf legt, dass die Gemeinschaft gut ist und dass die Gläubigen Gemeinschaft haben. Und die ersten Gemeinden hatten das verstanden, dass sie Gemeinschaft gelebt haben, die natürlich auch einhergeht mit einer sehr starken Unterstützung. Und Paulus hat ja dann in vielen Regionen auch Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem, weil sie offensichtlich sehr, sehr arm waren. Das ist auch starke Unterstützung. Echte Gemeinschaft. Also die reinigende Wirkung des Blutes, oder anders ausgedrückt, dass das Blut für uns arbeitet, uns permanent reinigt. Dafür ist die Bedingung, dass wir in Gemeinschaft sind, im Licht leben. Weil, wie wir dann die Verse vorher sehen, Gott ist im Licht und in ihm ist keine Finsternis und er kann mit Finsternis keine Gemeinschaft haben. Dann geht ja diese Schriftstelle weiter, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also wir leben in Gemeinschaft und dadurch im Licht und deshalb registrieren oder merken wir sehr schnell, wo ist ein Punkt, wo es gilt, Buße zu tun. Und wenn wir gesündigt haben, sagt die Bibel, dann bekennen wir unsere Schuld und bekommen vergeben. Und das ist ein ganz schneller Prozess, dass das Blut uns permanent reinigt. Auf diese Weise wird verhindert, dass Sünden in uns Wurzeln schlagen können. Wenn Sünden so anfliegen wie Samen und wir das schnell bekennen und wieder gereinigt werden, dann können Sünden in uns keine Wurzeln treiben. Die zerstörerische Kraft der Sünde kann sich überhaupt nicht entfalten. Insofern, wenn du rein gefühlsmäßig so eine leichte Aversion gegen Gemeinschaft spürst, ist ein sicheres Zeichen, nachprüfen zu müssen, lebe ich noch im Licht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass viele Christen, die irgendwo ganz alleine leben und beschlossen haben, ich will in keine Gemeinschaft mehr, weil ich bin mal enttäuscht worden und ich habe schlimme Dinge erlebt und durchaus geschehen, schlimme und verkehrte Dinge, und dann sagen, also ich brauche niemand mehr, das will ich alles nicht mehr erleben. Ich glaube, dass solche Leute geistlich sehr gefährlich leben und dass sie letzten Endes nicht für sich in Anspruch nehmen können, durch das Blut gereinigt zu werden. Es ist an die Bedingung geknüpft, in Gemeinschaft zu sein. Warum ist Gemeinschaft noch so wichtig? lese uns mal einen Vers aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das ist ja, nachdem er mit Nikodemus gesprochen hat, ein Schriftgelehrter, der sich als Fachmann für das Reich Gottes verstand und doch gar keine Ahnung hatte. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Das können wir auch in der Schöpfung überall sehen, dass alles sich nach seiner Art fortpflanzt. Also das wirst du auch in der Schöpfung sehen, wenn du Möhren siehst, da kommen dann nur Möhren raus und nicht Erbsen. Und wenn zwei Pferde sich paaren, dann kommt da nur ein Pferd raus und kein Schwein. Es pflanzt sich alles fort nach seiner Art. Das ist wichtig zu verstehen. Und hier steht, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Nun wissen wir aus dem Wort Gottes, dass die Dinge, die im Geist geboren sind, die Dinge sind, die leben. Und eigentlich sollte alles, was wir tun, aus dem Geist geboren sein. Weil dann ist sichergestellt, dass Gott das auch weiter pflegen und sich kümmern wird und letzten Endes der Strom des Lebens permanent und weiter da hineinfließt. Und der Ort, wo Dinge im Geist geboren werden, ist Gemeinschaft. Genau wie im Natürlichen auch, durch die eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau, kommt ein Kind raus, was wir ja sehr häufig erleben. Und im Geistlichen ist es genau so. Und wenn man die herrliche, reine sexuelle Gemeinschaft in einer Ehe anschaut, wie tief und wie rein und wie schön das ist. Ich hatte ja mal gesprochen zum Eheseminar, dass das ein Akt von Anbetung ist. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, welche Ebene von Gemeinschaft wir haben können als Geschwister im Geist. Und in Gemeinschaft werden Dinge geistlich geboren. Und da sehen wir dann, da will ich uns nur, es gibt mehrere, aber ich will uns nur zwei Beispiele in der Apostelgeschichte zeigen, wo das geschehen ist. Also das sind die beiden Vorteile, die ich heute herausarbeiten möchte. Wir leben in Gemeinschaft und wir begeben uns bewusst in Gemeinschaft. Und wir lassen uns weder mit, oh, ich bin müde, ich bin heute ganz kaputt, lassen wir uns nicht ausbremsen und Gemeinschaft stehlen. Weil der Feind weiß, wenn ich jemanden aus einer Gemeinschaft rausbringe, dann lässt die Wirkung des Blutes nach und die Person wird immer angreifbarer. Und in dieser Gemeinschaft werden Dinge geistlich geboren. Und ich bin zunehmend dankbar, mehr und mehr dafür, dass wir hier bei uns auch im Leitungsteam und auch im Ältestenteam das kontinuierliche Leben, dass in Gemeinschaft Dinge geistlich zur Geburt kommen. Weil ich kenne das von früher, wo wir in Mitarbeiterbesprechungen saßen und in Arbeitsgruppen und in Gremien und in gegründeten Sachen, um bestimmte Projekte, bestimmte Dinge irgendwie voranzubringen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an Besprechungen für irgendein Projekt, was wir damals anfassen wollten oder angefasst haben. Und es gibt lange Diskussionen, es sind 14 Meinungen im Raum, am Ende sind es 15. Es ist sehr spät, irgendwann sind alle müde. Mit letzter Kraft hat noch jemand ein Gebet gesprochen, gleich stellvertretend für die anderen mit. Und du gehst nach Hause nach Mitternacht und hast nicht das Gefühl, was erreicht zu haben. Jetzt nach den Jahren weiß ich, wenn Dinge im Geist geboren werden, es geht viel, viel einfacher. Genauso wie es in der ehelichen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau auch keine Leistung ist. Und der Heilige Geist möchte das gerne so. Und das werden wir auch nicht ändern, dieses Prinzip. Dass wenn Kinder Gottes zusammenkommen und Gemeinschaft miteinander haben, dann möchte gerne der Geist über jeden Einzelnen einen kleinen Teil bringen. So, dass aus allen Beteiligten jeder seinen Teil dazu gibt und das gibt das Ganze, daraus formt der Heilige Geist das, was er tun will. Das haben wir mehrfach erlebt, auch im Ältestenteam, auch mit unseren Diakonen zusammen. Es gibt eine bestimmte Sache zu entscheiden oder es gibt irgendwo eine Weiche zu stellen mit Tragweite, mit Gewicht. Und wir sprechen und tragen zusammen, wie wir Dinge sehen und der Heilige Geist hat das kreiert und geformt und am Ende war klar, genau das ist es, so machen wir es. Und das kann nicht eine Person alleine. Und das geht durch Gemeinschaft der Herzen. Das ist etwas anderes wie, ich stecke mal 6 kompetente Leute in einen Raum und die werden eine Lösung finden, im Geist geboren. Das ist ein wichtiges Prinzip und das geschieht in Gemeinschaft. Deshalb glaube ich, dass unsere Jobsgruppen der Ort sind, wo Dinge geistlich zur Geburt kommen werden, noch viel mehr, als wir das bisher erlebt haben. Und das ist auch ein weiterer Grund, dass wir nicht Gemeinschaft versäumen oder nicht erlauben, dass es bei uns irgendwie im Stellenwert weit nach hinten rückt, weil es den Teil braucht, den der Herr durch dich geben möchte und durch irgendeine andere Person. Und wenn einfach eine Person wegbleibt, dann ist es nicht so, dass der Heilige Geist sofort alles schließt und alles über andere Leute bringt, dann ist da erstmal eine Lücke. Also Dinge sollen im Geist geboren werden, damit sie leben. Egal was das ist, ein gemeinsames Projekt, dass für jemanden eine Berufung klar wird, ein bestimmter Dienst, was es auch immer ist. Wenn Dinge im Geist geboren sind, dann sind die lebendig und dann ist es auch nicht fortwährend anstrengend, die irgendwie am Leben zu erhalten. Das natürliche Ding ist, dass Dinge dann wachsen, im Geist wachsen. Ein so ein Beispiel, was wir hautnah erleben, auch wenn da jetzt nicht ausnahmslos alle von uns direkt beteiligt sind, viele sind beteiligt, ist dieses Felsenfest, das wir für Kinder hier Nachmittage haben oder in den Ferien wieder 3 Tage, wo wir sie zusammenbringen mit der Gegenwart Gottes. Wir haben angefangen mit Paaren 50 und jetzt sind es schon viel, viel mehr geworden, die da kommen. Und das ist etwas, was aus dem Geist geboren ist und ohne, dass wir da jetzt Riesenanstrengungen unternehmen müssen, wächst das einfach. Genauso wie in der Natur im Frühjahr die Dinge wachsen. Also Dinge werden im Geist geboren in Gemeinschaft. Das ist die Plattform, wo das geschieht. Das ist ein großes Privileg. Da können wir auch das dagegen halten, wenn so Gedanken irgendwie aufkommen, na, ich war eh nicht gebraucht, was soll ich da hingehen und so weiter. 2 Beispiele, wie das dann war, dass Dinge im Geist geboren wurden. Ich lese uns mal in Vers ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, das Kapitel 1, Vers 14. Ich fange mal in Vers 12 an. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, also die Jünger, die dabei waren, als Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Sie kehrten nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Schabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas und Philippus und so weiter. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das war nicht spektakulär, das war sehr einfach. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht so fröhlich waren, weil jetzt der Jesus, den sie gesehen hatten und mit dem sie zusammen waren und der sich ihnen noch nach seiner Auferstehung auch gezeigt hat und noch Dinge gelehrt hat, da war jetzt erstmal weg. Das war vielleicht gar nicht so eine fröhliche, freudige Angelegenheit. Wir können jetzt alle lesen und wissen auch, ja, da kam ja dann der Heilige Geist und da ging super Aktion los. Ich denke, das wussten die nicht so genau damals. Die waren einfach nur, dass Jesus sie gelehrt hat und dann vor ihren Augen wurde er in den Himmel aufgenommen. Ja, dann standen sie da. Dann kommt noch Mose und Elia und sagt, was steht da? Also ich denke, die waren ziemlich traurig. Jesus war erstmal weg. Und da waren sie zusammen im Gebet. Das ist die Ausgangsposition. Dann kommt dieser Einschub, wo sie noch den 12. Apostel aktivieren. Ich weiß nicht, ob das ganz so geistgeleitet war. Aber das war die Voraussetzung für Kapitel 2, Vers 4. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also das war das markanteste Geschehen. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Es steht geschrieben, sie waren einmütig im Obergemach und beteten. Und das hat der Herr benutzt, den Heiligen Geist zu geben, auszugießen, wie es in Joel verheißen ist, auf alle, die da versammelt waren. Sie hatten Gemeinschaft. Und das wurde nicht ausgegossen auf die Fachleute oder die Arbeitskreise, die im Tempel gebildet wurden, oder wer dort als Pharisäer verschiedene Positionen noch innehatte, sondern auf die einfachen Leute, die Fischer waren und Handwerker, die in Einheit zusammen waren. Dorthin wurde der Heilige Geist gegeben. Dann vielleicht noch ein weiteres Beispiel, Apostelgeschichte 13. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manoen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da beteten und fasteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Wir haben hier wieder, die Leute sind versammelt, haben Gemeinschaft miteinander und der Heilige Geist redet in die Gemeinschaft, sondert nur die beiden aus und sendet sie aus zu dem und dem Dienst. Und dann machen wir einen kleinen Sprung, weil ich finde, man sollte auch immer irgendwie Wert darauf legen, mal anzuschauen, das, was wir jetzt seit einiger Zeit tun, was kommt denn da eigentlich dabei raus? Und das finden wir Kapitel 14, Vers 26. Von da segelten sie ab nach Antiochia, also die ausgesandt wurden, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Nicht von dem Werk, was aus Finanzgründen geschlossen wurde. Oder von dem Werk, wo die Mitarbeiter in dieser Zeit eine andere Vision empfingen. Wenn Dinge im Geist geboren sind, dann sind die, um mit der modernen Sprache zu sprechen, nachhaltig. Das ist in unserer wirtschaftlichen Sprache ein sehr geflügeltes Wort. Und das finde ich so stark, dass hier steht, dort, wo sie der Gnade anbefohlen wurden, kehrten sie zurück und von dem Werk, das sie erfüllt hatten. Sie hatten das Werk erfüllt. Und heute sehen wir, dass im christlichen Bereich viele Sachen nicht erfüllt wurden, wo mal große Visionen waren. Also das ist ein Kennzeichen für Dinge, die im Geist geboren sind, dass sie erfüllt werden. Das geschieht, was geschehen soll. Der Satan kann Dinge nicht überwinden, die im Geist geboren sind. Also, ich betone das nochmal, es geht dem Herrn nicht um Arbeitskreise oder Komitees oder was auch immer. Es geht dem Herrn um Gemeinschaft von Herzen. Das hat die erste Gemeinde gelebt. In der ersten Gemeinde war deshalb große Kraft. Und wir haben hier zwei Beispiele gesehen, wie der Heilige Geist die Gemeinschaft nimmt, um hervorzubringen, was er gerne hervorbringen will. Und das ist das, was er tut in Gemeinschaft. Und deshalb muss das für uns einen hohen Stellenwert haben. Nun hatte ich schon angedeutet, Gemeinschaft bedeutet nicht immer eine super geniale Zeit. Und das hat irgendwie seinen Sinn. In Gemeinschaft werden wir geformt und gepflanzt, werden wir geschliffen und werden wir verändert. Und das möchte ich einfach als Ermutigung und auch als Warnung aussprechen. Auch wenn da negative Erfahrungen waren, lasst niemals Erfahrungen oder Erlebnisse in der Weise wirken in eurem Leben, dann zu sagen, Gemeinschaft nicht mehr. Es ist eine Tatsache, wenn wir in dieser Gemeinschaft miteinander leben, wie es auch Paulus sagt, in Einheit, ein Herz, eines Sinnes, dann sind wir aufrichtig miteinander, machen uns auch verletzlich und es kommt vor, dass wir einander auch verletzen. Und das gebraucht der Heilige Geist, um in unseren Herzen Dinge zu bewegen, Dinge zu formen, Dinge zu verändern. Und diese Schule brauchen wir, können nicht ohne dem. Es gibt eine starke Formulierung im Jesaja 31, Vers 9. Da lese ich mal nur den zweiten Teil. Spricht der Herr, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem hat. Das Feuer in Zion ist das, oder Zion ist das Sinnbild für die Gemeinschaft mit dem Herrn, auch mit den sogenannten Heiden. Das Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem. Das Ganze steuert er darauf hin, erst im tausendjährigen Reich, dass Jesus von Jerusalem aus regieren wird. Und dann im himmlischen Jerusalem haben wir die ewige, ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Und er bezeichnet hier das als ein Feuer und einen Ofen. Und manchmal ist Gemeinschaft ein Ofen. Da ist es heiß, da brennt es. Es ist eben mehr als der Kaninchenzüchterverein, wo man nett ist. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Ja, einen gesegneten Sonntag, wiedersehen. Das ist in vielen Gegenden oder Orten ist das Standard. Also aus der Stelle können wir nehmen, ja, Gemeinschaft kann schon mal ein Feuer sein oder ein Ofen. Und das ist gut für uns. Wir lernen zu vergeben. Wir lernen nicht nachzutragen. Wir lernen Dinge auszuhalten, uns zu lieben. Wir lernen, wie man das entscheidet, einander zu lieben. Wenn wir dann über Jahre zusammen sind, dann kennen wir die Schwächen des anderen bestens. Und das ist eine Herausforderung und die ist so gewollt, die ist so von Gott. Lasst euch nicht aus Gemeinschaft drängen mit Lügen vom Feind. So, dann möchte ich noch einen Sprung machen zu 1. Samuel 17, Vers 40. Da sind wir in dem Geschehen, wo David Goliath gegenübersteht. Da steht, er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. So, was hat das jetzt mit Gemeinschaft zu tun? Die Bibel ist sehr präzise und die Bibel spricht doch von glatten Steinen. Und glatte Steine werden erst dann glatt, wenn sie durch das Wasser und das Reiben im Wasser und am Sand und an den anderen Steinen glatt geworden sind. Es ist ja wohl so, dass eine Steinschleuder nur mit glatten Steinen funktioniert, weil sonst die Steine nicht so aus der Schleuder kommen, wie sie kommen sollen, wenn sie noch zackig oder kantig sind. Und es steht explizit geschrieben, er wählte extra glatte Steine aus, weil David sich darauf verstand, mit einer Schleuder umzugehen. Und das ist ein Bild, Gemeinschaft macht uns zu den glatten Steinen, die Gott verwenden kann. Ich erinnere mich, ich habe vor Jahren mal in Odessa an der Bibelschule eine Lehre darüber gehalten, dass es im Himmel einen großen Haufen Kies gibt, im Bild gesprochen. Es gibt eine Menge Leute, die sind bekehrt, haben Jesus gefunden, sind errettet und brennen für ihn und freuen sich und machen einen gewaltigen Start, kriegen vielleicht ganz schnell auch einen Dienst in der Gemeinde und dann gibt es irgendeine Aktion, irgendein Anlass, irgendein Erlebnis. Es gibt ein Missverständnis, jemand hat was Hässliches gesagt, jemand hat komisch geguckt oder jemand hat wirklich was ganz Gemeines gemacht. Es gibt irgendeinen Anlass und die Leute sagen, nee, das war mir jetzt zu viel, das lasse ich mir nie mehr bieten, ich verlasse die Gemeinde, das war's. Ich nicht mehr, macht ihr in den Gemeinden, was ihr wollt. Ich höre Joyce Meyer Sonntagvormittag, gucke ich mir an und habe eine gute Zeit und das war's. Und ich bin vielen solchen Christen begegnet. Ich glaube auch, dass die Zahl dieser Christen wächst im Augenblick. Was diese Leute nicht mehr haben, ist das gerieben werden mit anderen Steinen, damit mal glatte Steine rauskommen, die man im Bild gesprochen ein David aufheben kann, um einen Goliath hinzustrecken. David ist ein prophetisches Bild auf Jesus hin und Jesus braucht glatte Steine. Wenn wir Leute sein wollen, die der Herr nehmen kann, um sein Werk auszuführen, brauchen wir das, glatt geschliffen worden zu sein. Und ich wüsste keinen anderen Ort als in der Gemeinde. Insofern ist es eine Illusion, in der Gemeinde sind nur noch alle lieb. Sind sie nicht. Und du auch nicht. Der David hat die glatten Steine gewählt aus dem Bach. Und das war unten im Tal. Das war nicht oben auf dem Berg. Nicht von ganz oben, die rausgebrochenen Steine, die noch Kanten und Zacken haben, sondern unten, die schon den ganzen Weg mitgemacht haben bis ins Tal. Die hat David geholt. Und der erste Stein hat funktioniert und den Goliath hingestreckt. Das ist etwas, was mich beschäftigt, was ich sehr bedauere, wenn wir auch so in anderen Gemeinden dienen, wie schnell doch Menschen Gemeinschaft verabschieden. Weil da ist halt irgendwas mal gewesen. Da war mal jemand irgendwie nicht gefühlvoll, hat jemand was Krasses, was Hartes gesagt, war mal eine Ungerechtigkeit, irgendwie bin ich mal vergessen worden, was auch immer. Zack, Gemeinschaft nicht mehr. Ich glaube, es gilt davon umzukehren, zurückzukommen. Du musst die Steine suchen, die dich wieder mitschleifen. Und letzten Endes, glaube ich, ist das Verhältnis ziemlich ausgewogen. So wie wir manchmal das Gefühl haben, von anderen geschliffen zu werden, sind wir auch wenigstens für eine andere Person, der da schleift. Und das muss so sein. Das ist so richtig. Das macht Gemeinde aus. Also, die glatten Steine sind gefragt im Reich Gottes. Und da möchte ich nur noch diese eine Stelle zitieren aus Kolosser. Kapitel 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. In einem Leib. Das kennen wir alles, dass die Bibel von dem Leib spricht und dass jedes Glied wichtig ist. Und wenn ein Glied leidet, alle anderen mitleiden und so weiter. Dann möchte ich ganz am Schluss, dass das irgendwie ausgewogen ist, noch eine Stelle aus dem 2. Thessalonicher lesen. Da wir ja in einer Zeit leben, wo Einheit ganz großes Thema ist, bis dahin, dass der Papst den Chef vom Palästinenserstaat und Terroristenchef und den Peres von Israel zum Gebet einlädt, zum gemeinsamen Gebet. Also wem es bei der Nachricht nicht den Morgen umgedreht hat. 2. Thessalonicher 2 möchte ich uns mal einige Verse lesen. Ich fange mal Vers 3 an. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlichkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in dem Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Hier ist von dem Antichrist gesprochen und wir können unserer Gesellschaft den antichristlichen Geist schon sehr deutlich wahrnehmen, weil dieser Geist hat die Eigenschaft, sich über alles hinwegzusetzen, was Gott heißt. Oder mit anderen Worten, alles außer Kraft zu setzen, was Werte sind, die von Gott kommen. Das erleben wir aktuell. Also der Geist des Antichrist ist am Wirken, ganz aktuell in unserem Land, in unserer Politik. Dass man Werte, die über tausende Jahre Werte waren, außer Kraft setzt. Ich habe das als eine erschreckende Tatsache wahrgenommen, als wir jetzt in Moldawien waren. Meine Frau und ich hatten, denke ich, vom Geist geleitet, uns vorgenommen, nichts zur aktuellen Politik zu sagen, weil das ist in diesen verschiedenen ethnischen Gruppengemischen immer relativ dünnes Eis. Aber natürlich war das ein Riesenthema, was ist mit der Ukraine und Putin und Moldawien, wir sind ja dann die Nächsten und so weiter. Und was mich erschrocken hat, ist, dass wir werden in solchen Ländern wahrgenommen als ein Volk von Schwulen und Lesben. Das ist die Wahrnehmung von Deutschland. Und Leute, die nicht gläubig sind, sagen, das wollen wir nicht. Da dachte ich, oh, hier gibt es noch Werte unter Atheisten. Das wollen wir nicht. Also das ist nur ein kleines Beispiel, wie bei uns sich über alles hinweggesetzt wird, was Gott heißt. Der Geist des Antichristen, das Ganze wird darin gipfeln, der Antichrist wird in Person in dem Tempel von Jerusalem aus Macht ausüben. Das wird kommen, das sagt ja das Wort. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, was ich gerade sagte. Nur offenbart es sich noch nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Wie ich das schon erwähnt in meiner letzten Lehre, dass es eine Zeit kommen wird, wo der Satan Machttaten und Zeichen und Wunder der Lüge tun wird. Deshalb brauchen wir diese Gründung im geschriebenen Wort und die Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander, dass wir nicht auf Zeichen und Wunder der Lüge hereinfallen. Und ich glaube, da müssen wir noch zulegen. Da brauchen wir noch Wachstum. Wenn heute in Deutschland jemand auftreten würde, der eine Menge Zeichen und Wunder tun könnte vor aller Augen, Ich glaube, sehr viele Christen würden dieser Person zujubeln aufgrund nur der Wunder. Und wir sehen hier im Wort, es wird eine Zeit kommen, wo Satan mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge agieren wird. Aber Jesus wird kommen und ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Und dann geht es weiter. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zur Errettung nicht angenommen haben. Es gibt also eine Gruppe von Menschen, die haben die Liebe der Wahrheit nicht angenommen. Das Wort Gottes nicht als das Wort Gottes geachtet. Das Wort Gottes nicht in ihrem Leben zu dem Maß der Dinge erklärt. Dieses beliebig, das entscheide ich so, wie mir es gerade ist, das ist mir hier zu krass. Und das, ja, das könnte ich mir schon noch vorstellen, aber das finde ich dann doch wieder übertrieben. Das Wort ist das Wort und daran richten wir unser Leben aus. Und wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, hat es verheerende Konsequenzen. Dann steht hier weiter, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Kommt ein Papst nach Israel und lädt in der Öffentlichkeit den Abbas und den Peres zum gemeinsamen Gebet nach Rom. Alleine diese Handlung in sich ist ein unglaublicher Hohn gegen alles, was heilig ist und von Gott kommt. Und irgendwie vermisse ich ein bisschen den Aufschrei der bekennenden Christen über so eine Aktion. Also wir sehen hier im Wort, wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen würden, dann hat es die Konsequenz, dass Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns schickt. Das ist sehr, sehr ernst. Das möchte ich noch am Ende bringen, dass das Ganze ausgewogen ist. Es geht hier nicht um Gemeinschaft um jeden Preis. Diesen Grundtenor, Hauptsache es geht irgendwie um Jesus. Du musst nicht getauft sein, du brauchst nicht Buße tun. Ach, wir reden nicht von Sünde, weil Sünde ist so unangenehm und das ist so ein hässliches Wort, da kommen die Leute nicht. Das lassen wir mal im Hintergrund. Das meine ich nicht. Nicht um dieses, wir wollen irgendwie um jeden Preis zusammen sein. Jetzt nimmt uns sogar der Papst vor und grüßt uns. Jetzt sind wir endlich keine Sekte mehr, das meine ich nicht. Ich meine diese Gemeinschaft der Herzen, wie sie die erste Gemeinde auch gelebt hat, und sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie lebten nach dem, was sie gelehrt wurden. Und niemand hatte das Bedürfnis, an der Lehre der Apostel Änderungen vorzunehmen. Im Gegenteil, wir haben dann in der Apostelgeschichte Beispiele, wo Dinge korrigiert werden. Paulus trifft Leute, die haben die Taufe des Johannes und Paulus tauft sie im Namen Jesu. Ganz praktischer apostolischer Dienst richtet die Werte auf, richtet den Willen Gottes auf und danach wird gelebt. Und in dieser Gemeinschaft gibt es diese drei, es gibt noch viel mehr, aber für heute diese drei Sachen. Der Ofen brennt, das ist Gemeinschaft. Manchmal habe ich da echtes Bedauern im Herzen und wir das auch ab und zu erleben, dass Leute aus der Gemeinde gehen, weil da ist zu viel Druck, das vertrage ich nicht. Das brauche ich nicht noch. Ich habe schon Druck auf Arbeit. Wir können nicht ohne Gemeinschaft leben. Wir kommen nicht an ohne Gemeinschaft. Also, der Ofen brennt, glatte Steine. Wir werden gerieben, verändert, damit im Bild gesprochen David kommen kann, uns einsammeln kann für seine Schleuder. Das ist der Plan von Gott. Diese Herzensschule brauchen wir. Dann kommen in Gemeinschaft geistlich Dinge zur Geburt. Dinge werden aus dem Geist geboren, deshalb leben sie, deshalb wachsen sie und es ist eine große Freude. Und in Gemeinschaft reinigt uns das Blut kontinuierlich. Deshalb können wir zu Jesus kommen, haben freien Zugang zu Gott. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wir müssen nicht überlegen, nimmt uns Gott jetzt an oder nicht. Ist Gott jetzt sauer auf mich oder nicht? Wir sind frei zu kommen, wie es im Hebräerbrief steht, mit Freimut kommen vor dem Thron der Gnade. Wir haben einen Gott der Gemeinschaft. Und er hat seinen Sohn nichts Geringeres als das gegeben, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sein können. Gott hat sich das seinen Sohn kosten lassen, seinen Sohn dafür hinrichten lassen, damit das möglich ist. Das sollte uns zeigen, wie wichtig ihm das ist. Und damit, denke ich, ist es auch uns wichtig. Also schließt uns zum Schluss diesen einen Vers nochmal aus 1. Korinther. 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen und dann können wir ein paar Minuten leise sein. Und ich möchte uns ermutigen, wo wir irgendwie noch Dinge mit uns rumtragen, die durch Gemeinschaft passiert sind, die uns enttäuscht haben, verärgert haben, verletzt haben, dass wir vielleicht heute sowas irgendwie bei Gott loswerden können, dass wir ihm das sagen können, was uns da zu schaffen gemacht hat. Vielleicht kannst du heute durchsprechen zu der Erkenntnis, das, was Jesus mir alles vergeben hat, ist so viel unendlich mehr, als was ich da vergeben müsste, sollte. Ich will das vergeben. Irgendetwas, wo du merkst, in meinem Herzen ist was, was mich eigentlich ein Stück ausbremst, mich in Gemeinschaft zu begeben. Oder ich meine nicht nur dieses, ich komme nicht mehr. Ich meine auch, dass du sitzt körperlich im Raum und kommst auch pünktlich und bist immer da. Aber so im Herzen hast du vielleicht schon länger entschieden, also ich erzähle euch ja nicht mehr. Ich habe einmal was erzählt, da habe ich mal auf die Fresse gekriegt. Brauche ich nicht mehr. Nur noch allgemeinpolitisch schön. Versteht ihr? Das sind so die ganz kleinen Risse im Fundament. Und irgendwie ist das wichtig, dass wir schauen, dass aus den Rissen nicht große Risse werden und irgendwann große Steine rausfallen, irgendwann das Gebäude anfängt nachzusacken. Unsere Rumänien-Delegation, die jetzt dort waren, 3 Familien, das war so im Kern der Dienst, der Gott gefällt, Gemeinschaft haben. Das ist jetzt, kannst du nicht einen Rundbrief drucken und groß da Gelder dafür sammeln. Aber das ist so kostbar in den Augen Gottes. 2 alte Leute in Ungarn besuchen auf dem Land und Gemeinschaft haben. Das ist es, was Gott gefällt. Und zu einer Familie fahren in Rumänien und Gemeinschaft haben. Wir opfern was von unserer Zeit, von unserem Urlaub und geben Gemeinschaft. Das ist echt kostbar. Ich glaube, da hat sich Gott wirklich drüber gefreut. Und wenn der Tag der Abrechnung kommt, ich denke, wir werden staunen, wie da die Löhne verteilt werden, für welche Aktionen, wie Gott Dinge da bewertet. Ich glaube, wir werden da staunen. Aber lass uns jetzt mal ein paar Minuten nehmen. Vielleicht betrifft es jemand. Ich habe da jetzt nicht irgendeine bestimmte Situation vor Augen, aber ich glaube irgendwie, das sagen zu sollen. Also nicht dieses, ich gehe aus der Gemeinde, das hat sich alles erledigt, sondern dieses innerlich, also in dem und dem Bereich, da lasse ich niemand mal reingucken, weil da habe ich mal die Erfahrung und von daher belassen wir es bei Ebene 1 und die Ebene 4 und 5 in meinem Leben ihr nicht mehr. Vielleicht ist da jemand da, möchte ich dich echt ermutigen, dass du diesen Entschluss aufgibst, widerrufst. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine, aber wir machen uns gegenseitig verletzlich und wir werden verletzt. Das ist sicher. Und der Sinn des Ganzen ist nicht, ich mauere mich jetzt ein, damit es nie wieder passiert, sondern ich werde heil. Und dann bin ich irgendwann an der Stelle so geheilt, dass mich Dinge gar nicht mehr so schnell verletzen. Versteht ihr? Und vielleicht, dass wir mal anschauen, wie wir geheilt werden und nicht so viel, wie wir verletzt wurden. Dass die Perspektive nicht nach hinten geht, sondern nach vorn. Und dass wir dafür jetzt mal ein paar Minuten Zeit haben. Vielleicht kannst du da was zu Gott sagen. Kannst auch laut tun, kannst auch leise. Muss nicht jedes Gebet jetzt laut sein. Aber das wäre mir wichtig. Wenn da Risse sind oder wenn der Feind da schon so eine Aversion pflanzen konnte gegen Gemeinschaft. Und wir sehen das aktuell auch bei manchen jungen Leuten von uns. Wie prägend ist die Gemeinschaft, in der ich mich bewege? So entscheidend. Jesus, ich danke dir, dass du willst, dass wir in Gemeinschaft sind mit dir untereinander. Vater, wir verehren dich dafür, dass du deinen lieben Sohn dafür gegeben hast. Dass du Gemeinschaft haben kannst mit uns und dass sein Blut, was besser redet als das Blut von Abel, dass uns das fortwährend reinigt. So dass wir vor dir sein können mit gutem Gewissen und mit Freimut, mit Freude. Und dich bitte ich, Heiliger Geist, dass du jetzt unter uns wirkst. Wo wir was erlebt haben, was uns getroffen hat, was uns geschmerzt hat, was uns verletzt hat. Wo der Feind irgendwas daraus kreieren konnte. Dass wir uns nicht mehr so öffnen, dass wir sagen, nee, offen bin ich schon lange nicht mehr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, lass uns erkennen, dass das dem Feind Raum gibt. Und Jesus, du hast uns alle Schuld vergeben. Du hast gesagt, wir sollen auch vergeben, Herr. Ich bitte dich, dass du da jetzt wirkst unter uns, Herr. Ich muss jetzt an die Schriftstelle denken, dass im Jesaja steht, dass ein gerechtes Fasten, dass wir Fesseln lösen und Gefängnistüren aufmachen, Kerkertüren öffnen. Ich meine, denke, dass das auch damit zu tun hat, dass wir einen inneren Vorwurf gegen jemand anders loslassen. Ja, sag dem Herrn, wem du vergeben willst. Du kannst ihn auch bitten, dich zu heilen, dass du wirklich endgültig frei wirst und loskommst. Vielleicht ist auch für jemanden dran, innerlich ganz bewusst aufzustehen mit Entschluss, mit Willenskraft und mit Hilfe des Geistes Gottes gegen Lähmung oder Trägheit, gegen so eine Unlust in Gemeinschaft zu gehen. Wo der Feind es irgendwie kreieren konnte, dass sich das alles irgendwie nur noch nervt. Oder dass dich Geschwister ärgern oder nerven, wo es gar keinen Anlass gibt. Vielleicht ist jemand da aufstehen muss und sagen muss, ich will das jetzt nicht mehr haben. Ich will weder so denken noch so fühlen. Genauso wie ich Annahme und Liebe brauche, brauchten das alle meine Geschwister auch. Und wir sind hier zusammengestellt vom Herrn, damit etwas geistlich zur Geburt kommt. Damit wir glatte Steine werden. Lass uns umkehren davon, wo wir das vielleicht einfach nur lässig gesehen haben. Es gibt so einen krassen Vers im Wort Gottes, da steht, verflucht ist, war das Werk des Herrn lässig betreibt. Nachlässig. So nebenbei. Kehr davon um. Ich möchte auch, dass du dich von dieser Lüge verabschiedest, dass es nicht so wichtig ist, ob du dabei bist oder nicht. Werf diese Lüge aus deinem Leben. Dass das unwichtig ist, ob du an dem Abend der Jobsgruppe ein Gebet sprichst oder nicht. Das ist nicht unwichtig, das ist eine Lüge vom Feind. Wer mit solchen Gedanken zu tun hat, diese Gedanken sind dein Feind. Das hat nichts mit dir zu tun. Diese Gedanken sind dein Feind. Die kommen aus der Hölle. Dass es unwichtig ist, ob du da bist oder nicht, das sind Ideen vom Feind. Wirf die aus deinem Leben. Mach diese Gedanken nicht mehr zu deinem Freund. Denke diese Gedanken nicht mehr. Jesus, ich danke dir für die Schönheit in deinem Reich. Und dass du, Heiliger Geist, in der Lage bist, uns zu verbinden in Einheit und in diesem herrlichen Miteinander von Frieden und Annahme und Freundlichkeit. Ich danke dir, dass du da sogar in der Lage bist, das zu tun, über Sprachbarrieren hinweg, über Kulturen hinweg, das ist so groß. Herr, ich danke dir für die Schönheit in deinem Reich. Dein Reich ist wirklich nicht von dieser Welt. Ich bete, Heiliger Geist, wo an der Stelle Fundamente bei uns vielleicht einen Riss haben, dass du das jetzt in Ordnung bringst. Und Herr, auch wir wollen unsere Schritte gehen, unseren Teil tun. Und Jesus, wir freuen uns darauf, dass du Gemeinschaft gebrauchen wirst, um geistlich Dinge zur Geburt zu bringen. dass du Aufträge gibst, dass du Dienste entstehen lässt, dass du uns ganz vielfältig Wege zeigst, wie wir ein Segen sein können, dass unsere Berufung offenbar werden, dass du uns zeigst, wozu du uns haben möchtest, wie du uns gebrauchen willst. Wir freuen uns darauf, Herr. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Blut, was uns reinigt von jeder Sünde. Danke, dass es möglich ist, wir können im Licht leben und mit dir Gemeinschaft haben, Vater, der du im Licht bist und wo in dir keine Finsternis ist. Ich danke dir, Vater, dass in dir keine Finsternis ist. Amen.